Ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt, brave Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin. Wenn ich diesen Satz höre, dann muss ich schmunzeln, mir gefällt dieser Humor, aber ich glaube nicht, dass dieser Satz stimmt. Der Bibelabschnitt für die heutige Predigt ist eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt, und sie handelt auch von Mädchen. Und manche von diesen Mädchen kommen in den Himmel und andere nicht. Aber es sind eben nicht die Bösen, denen sich die Tür, oder die Guten, denen sich die Tür zum Himmel öffnet. Es sind auch nicht die Braven, die alleine da hineinkommen. Jesus unterscheidet hier nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Dumm und Klug. Jesus spricht in einer Beispielgeschichte darüber, wer klug und wer töricht ist und wer in den Himmel kommt und wer nicht. Und ich lese uns aus dem Kapitel 25 des Matthäus-Evangeliums ein Gleichnis, das wir wahrscheinlich, vermute ich mal, kennen. Wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie folgendes Gleichnis. 10 Brautjungfern nehmen ihre Fackeln und gingen hin, um den Bräutigam zu empfangen. 5 von ihnen waren dumm, die anderen 5 waren klug. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde, sie schliefen ein. Mitten in der Nacht weckt sie der Ruf, steht, seht doch, der Bräutigam kommt, geht hinaus, um ihn zu empfangen. Da standen alle Brautjungfern auf, machten ihre Fackeln bereit und die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworten, das geht doch nicht, das Öl reicht nicht für euch und auch für uns. Geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür verschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Dieser Bibelabschnitt gehört zu den sogenannten Endzeitreden Jesu. Und mit dieser Rede bereitet Jesus seinen Jünger auf das vor, was kommt. Er spricht davon, dass er einmal sterben muss, dass der Vater ihn auferweckt, dass er in den Himmel zurückkehrt und dass dann eines Tages er mit der neuen Welt Gottes zurückkommt. Und wenn er kommt, um die neue Welt Gottes aufzurichten, dann ist das Ende dieser Welt da. Die Frage ist, was wird dann aus uns? Wie sollen wir uns bis dahin verhalten? Wie füllen wir die Zeit? Und ich versuche, diese Fragen zu beantworten. Jesus spricht darüber, wie es ist, wenn Gottes neue Welt kommt. Sein Thema ist, wie ich es vorher angesprochen habe, die sogenannte Endzeit. Endzeit. Was löst der Begriff bei euch, bei mir aus? Ich denke sofort an den Untergang der Welt und apokalyptische Bilder entstehen vor meinem inneren Auge. Die kosmische Ordnung fällt aus dem Gleichgewicht. Die Welt bricht auseinander, alles fällt in sich zusammen. Der Himmel wird zusammengerollt, die Sterne fallen vom Himmel, Katastrophen kosten unzählige Leben. Das Wasser in den Flüssen wird zu Blut, sengende Hitze vernichtet alles Leben, Ungeheuer treiben ihr Unwesen. Und dann kommt das Gericht und wir werden abgeurteilt. So oder ähnlich wird uns an manchen Stellen des Neuen Testaments das Ende der Welt beschrieben. Endzeit. Eine Katastrophe jagt die andere. Und ich vermute, dass das in uns, jedenfalls ist es bei mir so, dass das in uns Angst und Unbehagen auslöst. Und jetzt fällt mir auf, dass Jesus diese Zeit, diese sogenannte Endzeit, ganz anders beschreibt in diesem Gleichnis. Er malt uns hier nicht den Zerbruch der Welt vor Augen, sondern eine Hochzeit, Hochzeit. Die Hochzeit ist für einen Juden das Schönste, was ihm in seinem Leben passieren kann. Die Hochzeit feiert die Liebe eines Paares. Sie ist ein Fest der Freude und des Glücks. Da haben sich zwei Menschen gefunden und die wollen ihr ganzes Leben miteinander teilen und für immer zusammenbleiben. Was gibt's denn noch Schöneres? Die Hochzeit ist das Schönste, was zwei Menschen passieren kann. Die Liebe muss gefeiert werden. Und deswegen dauert zur Zeit Jesu eine Hochzeit mehrere Tage, also gut eine Woche, wenn nicht noch länger. Das ganze Dorf ist beteiligt. Und der Höhepunkt dieses Hochzeitsfeier ist ein Lichterumzug. Der Bräutigam wird von einer Delegation von jungen Frauen mit Fackeln abgeholt und zu seinem Haus geführt. Und dort wartet die Braut auf ihn. Und genau um diesen Moment geht es in unserem Bibelabschnitt, in unserem Gleichnis. Jesus spricht vom Ende der Welt und verwendet dazu nicht das Bild einer Katastrophe, sondern das Bild einer Hochzeit. Könnte es sein, habe ich mich gefragt, könnte es sein, dass wir unsere Vorstellungen vom Ende der Welt revidieren müssen, dass die irgendwie falsch geprägt ist? Müssen wir vielleicht umdenken, Buße tun und die Wiederkunft Jesu neu denken lernen? Weg von der Katastrophe, hin zum Fest? Jesus kommt wieder. Was kann uns denn Schöneres passieren? Der, der uns mehr liebt als sein eigenes Leben, er kommt wieder zu uns. Er offenbart sich und er bringt Gottes neue Welt mit. Da fängt also was ganz Neues an. Alles Gute, alles Schöne, das Gott für uns vorgesehen hat, wird jetzt dann wirksam. Die Kriege sind abgeschafft, der Tod ist besiegt, die Krankheiten gibt es nicht mehr. Wir haben keinen Grund mehr zu trauern. Die Verletzungen heilen, unsere Schwäche wird überwunden, Gottes Kräfte werden in uns wirksam, unser Leben entfaltet sich. Es gibt nichts mehr, was die Gemeinschaft mit Gott trübt. Jesus kommt wieder. Wir erwarten seine neue Welt und all das Gute, das Gott für uns vorbereitet hat. Und dafür brauchen wir doch keine Angst zu haben. Das muss uns doch nicht niederdrücken. Da dürfen wir uns doch drauf freuen. Und ich sage es nochmal anders, das wird richtig gut. Jesus kommt wieder. Und wir erwarten keine Katastrophe, sondern ein Fest. Und jetzt kommen wir dorthin, wo du warst, Thorsten. Die Offenbarung spricht hier von der Hochzeit des Lammes. Und das bedeutet, Jesus Christus verbindet sich auf ewig mit seiner Gemeinde, mit uns. Ist das nicht was Schönes? Das ist die Zukunft, die auf uns wartet. Und deswegen sagt Jesus im Blick auf seine Wiederkunft, wenn aber das alles zu geschehen beginnt, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Im Blick auf das Ende der Welt bestimmt uns nicht die Angst, sondern die Freude, denn wir erwarten ein großes Fest. Wir erwarten nicht die Katastrophe, sondern ein Fest. Und unser Bibelabschnitt beschreibt eine Hochzeit. Jesus malt uns vor Augen, wie der Bräutigam zu seiner Braut gebracht wird. 10 junge Frauen mit Öllampen warten auf ihn, um ihn zu begleiten. Und manche von ihnen sind klug und manche sind ein bisschen dumm. Da warten 10 junge Frauen und der Bräutigam kommt nicht. Die Zeit verrinnt, es wird immer später. Und irgendwann übermannt sie der Schlaf. Übrigens haben wir das gehört. Alle schlafen sie. Alle, ohne Ausnahme. Und irgendwann erschallt der Ruf, der Bräutigam kommt. Die 10 reinigen ihre Lampen, richten den Docht, zünden die Lampe an, aber sie brennen nicht. Allen ist das Öl ausgegangen. Allen. Alle haben sie kein Öl, aber fünf haben damit gerechnet, dass es lange, länger dauern kann und die haben deswegen zusätzliches Öl mitgebracht. Sie füllen ihre Lampen nach und die nennt Jesus klug. Und die anderen fünf haben nicht damit gerechnet, dass der Bräutigam sich verspätet. Und das nennt das Gleichnis töricht und dumm. So beginnt das Dilemma. Die fünf Törichten fragen, ob die anderen ihr Öl mit ihnen teilen, aber das würde dann für keinen reichen. Die Klugen haben sich vorbereitet, sie sind bereit, den Bräutigam zu empfangen, sie begleiten ihn zu seiner Braut und die fünf Törichten besorgen sich Öl, kommen nach, weil sie aber zu spät sind, werden sie nicht mehr zum Fest eingelassen. Nun haben sich viele kluge Köpfe Gedanken gemacht, was dieses Gleichnis bedeutet. Du musst Öl in deiner Lampe haben, ist so ein geflügeltes Wort, auch in unseren Kreisen, glaube ich. Jedenfalls war das früher so. Aber was bedeutet das? Und was will uns dieses Gleichnis sagen? Meiner begrenzten Erkenntnis nach hat jedes Gleichnis immer nur einen Punkt, um den es geht. Und welches ist dieser eine Punkt? Ich meine, es ist gar nicht die Frage, was das Öl bedeutet. Das ist zweitrangig. Es ist auch gar nicht die Frage, was die 10 Jungfrauen bedeuten könnten. Für mich ist die Bedeutung dieses Gleichnisses eindeutig und klar. Es geht um den wiederkommenden Christus und darum, dass sich seine Wiederkunft verzieht. Und alles andere ist Beiwerk und Schmuck, muss nicht gedeutet werden, muss auch nicht verstanden sein. Wir haben ja schon gehört, dass die Offenbarung Jesu Christi und Christus Jesus mit einem Bräutigam vergleicht, der seiner Braut zugeführt wird. Jesus wird am Ende der Zeit mit seiner Gemeinde vereint. Und das wird an diesem Tag, am Ende der Welt, geschehen. Seit Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, warten Christen auf diesen Tag, auf diesen Moment. Und dass wir Christen seit 2000 Jahren darauf warten und mit der Zeit müde werden, dass unsere Spannkraft nachlässt, dass vielleicht sogar ein Stück unsere Hoffnung einbricht. Ich kann das verstehen. 2000 Jahre ist eine lange Zeit. Wir warten auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und es dauert und es dauert und es dauert. Wir werden müde, vielleicht sogar gleichgültig. Wir verlieren unsere Hoffnung. Die Spannung lässt sich nicht durchhalten. Vielleicht wird sogar unsere Erwartung kleiner und geringer. Und es mag sogar sein, dass der eine oder andere dran ist, seinen Glauben aufzugeben und an den Nagel zu hängen, weil es eben so lange dauert. Jesus soll wiederkommen und es dauert und es dauert und es dauert. Wie die 10 junge Frauen werden wir müde, wir schlafen ein. Es ist doch kein Wunder. Übrigens, im Gleichnis wird das gar nicht kritisiert. Sind ja alle junge Frauen eingeschlafen. Es ist ja keine wach geblieben und jede musste aufgeweckt werden. Ich folgere daraus, dass wir müde werden, dass wir einschlafen, dass wir vielleicht sogar die Wiederkunft Jesu verschlafen, ist gar nicht das Problem. Weder die Klugen noch die Törichten sind wach geblieben. Wenn die Müdigkeit, der Schlaf, die Nachlässigkeit das Problem nicht ist, was ist es dann? Die jungen Frauen unterscheiden sich in diejenigen, die sich vorbereitet haben und diejenigen, die nicht weit gedacht haben. Unvorbereitet zu sein, das heißt nicht damit zu rechnen, dass es länger dauert, auszublenden, dass man vielleicht mal müde wird, dass die Spannkraft nachlässt, nicht wahrhaben zu wollen, dass es halt lange dauert und dass es uns auch etwas kostet. Das auszublenden, nicht wahrzunehmen, nicht damit zu rechnen, das ist das Problem. Jesus wird wiederkommen und es geht nicht darum, dass wir des Wartens überdrüssig werden, dass unsere Erwartung immer schwächer wird. Es geht um die Frage, ob wir vorbereitet sind. Einschlafen, müde werden, nachlassen, das ist menschlich. Wie gesagt, nicht das Problem. Die Frage ist eine andere. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt? Rechnen wir noch mit ihm? Sind wir darauf vorbereitet? Wir müssen nicht die ganze lange Zeit wach bleiben. Das überfordert uns. Aber wenn er kommt und wenn wir aufgeweckt werden, dann sollten wir bereit sein, aufzustehen und mit ihm zu gehen. Das scheint mir der Punkt zu sein. Jesus kommt wieder. Und nun warten wir schon 2000 Jahre. Wir werden müde, wir verlieren die Hoffnung und nur wenigen von uns gelingt es, dass wir die Spannung aufrechthalten und nicht nachlassen. Jesus kommt, ja, aber seine Ankunft verzieht sich. Das ist unser Problem. Aber wie gehen wir jetzt mit diesem um? Geben wir die Hoffnung auf und lassen wir es einfach so dahin laufen? Da gibt es ja manche Christen, die versuchen, die Spannkraft des Wartens künstlich aufrechtzuerhalten und sie tun das, indem sie Angst vor der Zukunft schüren. Du musst wach bleiben, du darfst nicht schlafen, sonst bist du nicht dabei. Es kann ja sein, dass eine solche Angst uns für eine Weile wach hält. Aber irgendwann brechen wir dann doch ein, oder? Wie alle anderen auch. Die Angst vor der Zukunft hilft uns auf Dauer nicht, unsere Erwartung lebendig zu halten. Dann gibt es andere, die fangen an zu rechnen, um den Tag der Wiederkunft Jesu zu bestimmen. Manche denken, wenn ich das Datum kenne, dann kann ich ja sorglos leben und ohne Angst leben bis zu dem Punkt. Aber wer so denkt, hat die Rechnung leider ohne den Wirt gemacht. Denn nicht nur Sekten, auch ernstzunehmende Christen berechnen die Wiederkunft Jesu. Das ist schon seit Anfängen der Christenheit so. Allen ist aber eines gemein. Keine Berechnung stimmt. Egal wie fromm er war, seriös oder ernsthaft der berechnet hat, egal wer er war, Jesus ist bis heute nicht wiedergekommen. Alle lagen falsch. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Er weiß es ja selbst nicht. Allein der Vater im Himmel kennt den Termin. Wie können wir jetzt mit diesem Wissen, unter diesen Umständen leben? Ich würde sagen, zunächst einmal können wir gelassen leben. Es ist ja nicht so schlimm, wenn wir müde werden und wenn wir sogar einschlafen. Wichtig ist nur, bereit zu sein und mitzugehen, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn er kommt, dann lassen wir wirklich alles stehen und liegen und gehen mit ihm. Mit, aber erst dann. Und bis dahin halten wir es mit Martin Luther. Er soll ja gesagt haben, wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich heute noch ein Apfelbäumchen. Was hat er damit gemeint? Er hat damit gemeint, selbst wenn diese Welt auf ihr Ende zugeht, gebe ich sie nicht auf. Und das sollten wir von ihm lernen. Wir geben diese Welt nicht auf und wir legen unsere Arbeit nicht aus der Hand. Wir lassen keinen Menschen fallen. Wir gehen jedem nach und bezeugen unsere Mitmenschen weiterhin die Liebe Gottes. Und wir laden ein, Jesus Christus zu vertrauen. Und dabei machen wir gerade keine Angst. Wir setzen niemanden unter Druck, auch nicht, wenn die Zeit nur noch kurz ist. Die Freiheit muss bleiben. Wir geben diese Welt nicht auf. Wir lassen weder den Schraubenschlüssel noch das Putztuch fallen. Wir verfallen nicht in Panik, wir werden nicht apathisch. Wir tun unsere Arbeit, nämlich das, was Gott uns vor die Füße legt. Wir kümmern uns um Freunde und Familie. Wir feiern unsere Gottesdienste und unsere Feste. Und wenn Jesus wiederkommt, soll er keine Angsthasen und keine Faulpelze vorfinden, sondern uns, die wir ihn lieben und ehren, die wir unsere Mitmenschen ernst nehmen und die wir uns Gottes Schöpfung gegenüber verantwortlich verhalten. Wir geben diese Welt nicht auf. Wir lassen keinen Menschen fallen. Wir tun, was Gott gefällt. Und erst wenn er kommt, erst dann lassen wir alles stehen und liegen und gehen ihm entgegen. Und hoffentlich nehmen wir den einen oder anderen dann auch noch mit. Am Ende der Welt wird eine Hochzeit gefeiert. Gott ist ein Freund des Lebens. Er gönnt uns das Leben. Wir dürfen leben, wir dürfen das Leben genießen. Das Leben ist schön. Und wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Vielleicht werden wir auch einmal des Wartens überdrüssig und müde, ja. Aber wenn Jesus kommt, wenn er kommt, der uns mehr liebt als sein eigenes Leben, dann lassen wir wirklich alles stehen und liegen und gehen mit ihm mit hinein in das große Fest, das Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Danke, Jesus, dass du uns bei dir haben möchtest. Und nicht nur heute, sondern für Zeit und für Ewigkeit. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du am Ende der Zeit kommst und deine neue Welt mit dir. Danke, dass es ein Fest sein wird, auf das wir uns freuen können. Du siehst unser Herz und du weißt, wie wir oftmals auch Angst davor haben, weil wir auch verunsichert sind, was da auf uns zukommt. Ich möchte dich bitten, dass wir es lernen, von dir lernen, mit einem Fest zu rechnen, mit dem Hochzeitsmahl des Lammes. Herr, und bis dahin dauert es lang und wir merken schon, was das für uns bedeutet und dass wir eben nicht durchhalten, so lange zu warten. Möchte ich einfach bitten, dass du uns nicht schlafen lässt, sondern aufwächst, wenn wir schlafen sollten, wenn du wiederkommst. Herr, und dann lass uns bitte bereit sein, aufzustehen und mit dir zu gehen, damit wir für immer und ewig bei dir sind. Wir tun das eine, was wir nur können. Wir wollen unser Leben in deine Hand hineinlegen. Nimm du bitte uns an der Hand, führe und leite du uns und sei du derjenige, der uns zum Ziel bringt. Amen. Miteinander und füreinander beten wir, so wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also freut euch, wenn Jesus wiederkommt. Das wird ein Fest. Und wir dürfen dabei sein. Und so geht in die Woche fröhlich und erwartungsvoll. Jesus geht mit und er ist an unserer Seite. Auf ihn warten wir, auf ihn freuen wir uns und er ist jetzt schon da. Das ist das Eigenartig hier, wir sind in dem noch nicht und doch schon. Also, es wird gut mit ihm. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.